Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Gestern gab es eine große Ukraine-Solidaritätsaktion auf dem Berliner Bebelplatz mit den Literatur-Nobelpreisträgerinnen Svetlana Alexijewitsch und Olga Tokarczuk, mit den Schriftstellern Juri Andruchowitsch und Juri Gorschi. Das Internationale Literaturfestival Berlin hatte zu der Aktion aufgerufen und die Autorin Katja Petrowskaja hat dort gesagt:
Es ist sehr merkwürdig, Freunde hier zu stehen, weil mir wirklich Worte fehlen. Man möchte nur weinen, eigentlich ohne Ende. Und das ist wirklich die Frage, die ich mir jeden Tag stelle: Wie können wir diesen Krieg anhalten?
Katja Petrowskaja, gestern bei einer Solidaritätsaktion für die Ukraine. Wir werden hier in dieser Sendung über Bücher aus der Ukraine und über die Ukraine sprechen. Bücher, mit denen man dieses Land und seine Geschichte besser verstehen kann. Im neuen Roman von Christine Bilkau, da gibt es so einiges, das nicht so ganz geheuer ist. Man liest da unter anderem diese Sätze. Bitte meldet euch. Denkt nicht mehr an das Wasser. Ich habe es verschluckt. Wie sonderbar, diese Sätze mit dem Wasser. Das denkt auch eine Frau in dem Roman, die auf diese Sätze stößt. Und die Urheberin, die haben wir jetzt hier bei uns, die Schriftstellerin Christine Bilkau. Seien Sie willkommen, hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Nebenan heißt Ihr neuer Roman, der wird morgen erscheinen. Und ja, diese rätselhaften Sätze, ich lese sie nochmal vor. Bitte meldet euch, denkt nicht mehr an das Wasser, ich habe es verschluckt. Was hat es denn auf sich mit diesen Sätzen? Was mögen Sie uns darüber verraten?
Ja, diese Sätze stehen auf einem Zettel, den meine Romanfigur Julia an einem Haus findet. Das Haus ihrer Nachbarn, das seit einiger Zeit leer steht. Und wo ihr offenbar irgendwas entgangen ist. Sie weiß nicht, wo die Leute abgeblieben sind, ist sich aber auch nicht sicher, ob sie da vielleicht selber nicht so genau genug hingeschaut hat. Und ein Kind, das durch den Garten geht, versteckt diesen Zettel an der Tür. Und da sie sehr neugierig ist, findet sie diesen Zettel und ja, lässt ihn erstmal an der Tür, aber die Zeilen gehen ihr nicht aus dem Kopf.
Und wir lösen jetzt aber nicht auf, was es auf sich hat mit denkt nicht mehr an das Wasser, ich habe es verschluckt, oder?
Auflösen würde ich es jetzt nicht, aber auf jeden Fall spricht daraus für mich oder auch für Julia etwas Paradoxes. Es klingt einerseits ja problematisch oder prekär, bedrohlich, denkt nicht mehr an das Wasser, also das Wasser scheint ein Problem zu sein und gleichzeitig hat es auch was Beruhigendes. Also es scheint sich jemand drum gekümmert zu haben. Jemand will sagen, macht euch keine Sorgen.
Ja. Ich habe jetzt diese Sätze auch am Anfang ins Spiel gebracht, weil ich die Atmosphäre in Ihrem Buch ganz besonders fand und dafür steht eben auch dieses Wasserrätsel. Die Atmosphäre, ich würde mal sagen, die hat sowas vorsichtig Unheimliches. Gar nicht so sehr als vordergründiger Effekt, aber es gibt so ständig so leise Beunruhigungen. Also die verschwundenen Nachbarn gehören unbedingt auch dazu. Und noch so ein Beispiel gleich von der ersten Seite. Ihre Figuren, die wohnen an so einem Kanal, durch den große Schiffe durch diese norddeutsche Landschaft fahren und sie schreiben da gleich am Anfang, dass die Bewohner dort auch schon Schiffe haben fahren sehen durch die Wiesen und Moore, bevor der Kanal gebaut wurde. Also das hat so etwas Geisterhaftes. Wieso hat denn diese Landschaft im Norden da bei Ihnen so eine unheimliche Atmosphäre?
Ja, also genau diese Schiffe, diese weißen Schiffe, die durch die Landschaft gleiten, das sind teilweise auch Sagen und Mythen. Und ich liebe diese Landschaft sehr, diese norddeutsche Landschaft. Und ich liebe diese Landschaft auch gerade dann, wenn sie so ein bisschen grau und neblig ist. Und ich denke, da ja, habe ich mich beim Schreiben selber so ein bisschen reinfallen lassen und versucht, das zu erzählen. Mhm. Und das hat aber auch für mich sich wunderbar mit den Geschichten verknüpft, weil es diese Dimensionen aufmacht, wenn etwas Unheimliches da ist, eigentlich in dem Vertrauten. Also wenn man plötzlich das Gefühl hat, da kippt irgendwas, da ist ein Bruch, da ist irgendwas passiert. Und ja, was bedeutet das für die Figuren? Wie verhalten die sich dann dazu? Und was für Gedanken öffnen sich dann?
Ja, und die wichtigsten Figuren, die in dieser Spannung stehen zwischen, in Ihrem Roman, zwischen so dem, der Suche nach Vertrauen, aber auch eben dem Unheimlichen, dem Bruch des Vertrauten. Das sind drei Frauen, drei starke Frauenfiguren aus drei Generationen. Die eine ist Ende 30, Julia haben Sie schon erwähnt, eine ist Anfang 60, eine 80. Das ist auch ein Roman über Verbindung zwischen Frauen, über Freundschaft und Zusammenhalt, nicht wahr?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Und es ist auch für alle Figuren, also vor allem für Julia und für Astrid, würde ich sagen, eine Suche nach diesen Verbindungen. Also Astrid ist für mich die Anfang 60-jährige Ärztin. Die ist eine Frau, die sich ihrer Sache eigentlich sehr sicher ist. Die steht so mit beiden Beinen im Leben und hat das Gefühl, sie hat alles richtig gemacht. Und im Laufe des Romans kommen ihr die Gewissheiten abhanden. Und sie merkt eigentlich, ja, ich brauche andere Menschen. Also sie spürt ihre eigene Verletzbarkeit zunehmend. Und wohingegen Elsa, ihre Tante ist das, die Sie erwähnt haben, die Anfang Mitte 80 ist, das würde ich sagen, ist die einerseits geheimnisvollste Figur, aber auch die ist so ein bisschen weise, finde ich. Also die steht so ein bisschen über allem und hat das alles so im Blick. Aber das merkt man erst nach und nach in der Geschichte.
Und die Verbindung gerade zwischen den beiden, das ist auch, also es geht auch um Solidarität zwischen Frauen, um Freundschaft, Zusammenhalt, aber es geht auch um die Frage, wo kann sowas kippen in Übergriffigkeit, in Bevormundung, in ja, zu viel Raum einnehmen wollen im Leben eines anderen, oder?
Ja, genau. Die Frage, die der Roman im Kern eigentlich stellt für mich, ist die Frage des Aufeinanderachtens. Also es geht ja um die sozialen Bindungen. Und es geht natürlich auch anhand dieses leeren Hauses um die Frage des Zuhauses, das ja ein Ort der Geborgenheit sein soll, aber das, wie wir wissen, ja auch ein Ort, der ein sehr fragiler Ort sein kann, der Einsamkeit oder auch der Gewalt. Und wie sich das für die Figuren auswirkt, also welche Fragen sich dann daraus bilden, das erzählt das. Und das sind dann auch Fragen, ja, wie genau bekomme ich eigentlich mit, was nebenan passiert? Was tue ich dann? Wie verhalte ich mich dazu? Wo fängt Voyeurismus an oder wo wird die Fürsorge übersteigert? Wann mische ich mich ein? Oder ja, all diese Fragen, mit denen müssen die Figuren sich auseinandersetzen.
Und dann bringen Sie noch ein anderes nebenan in das Spiel hinein, oder wenn man es überhaupt Spiel nennen will. Das fand ich auch sehr interessant. Sie erzählen nämlich auch von einem sehr starken Druck, den Julia erlebt. Also Julia, wie gesagt, ist Ende 30, wünscht sich sehr, ein Kind zu bekommen mit ihrem Mann zusammen. Und sie ist im Zusammenhang damit ja geradezu zwanghaft unterwegs bei so Instagram-Accounts, wo Mütter ihre super tollen Familien vorstellen. Also die prächtig gelungenen Kinder, geschmackvoll dekorierte Räume. Dann backen die auch noch immer drei super Geburtstagskuchen, wenn die Kinder Geburtstag haben. Also völlig perfektes Leben, heile Welt. Was bedeutet diese Begegnung mit diesem digitalen Nebenan denn für Julia in ihrer Situation?
Ja, das sind unglaublich mächtige Projektionsflächen für sie, also für ihre Wünsche und auch für Idyllen, die sie eigentlich durchschaut. Also sie ist natürlich auch, sie ist ja selber eine Userin oder als Inhaberin eines Keramikshops, weiß sie schon, wie diese Mechanismen funktionieren, wie da Sehnsüchte kommerzialisiert werden. Trotzdem kann sie sich dem nicht entziehen. Und was da aber zunehmend passiert, ist, dass diese ja teilweise sehr konservativen Bilder, die da vermittelt werden, ne? Frau, Mann, ja, Kind, ja. Haus, Heim, ne? Herd, Küche, Kuchen, dass diese sehr fast regressiven Bilder und Sehnsüchte, die da vermittelt werden, Julia zunehmend einengen.
Und sie da ja genau auch kaum rauskommt. Aber was bewirkt das eigentlich für ihren Wunsch? Den hat sie ja sehr stark nach Nähe, nach Vertrauen, nach einem Halt in der Welt, dass sie auf diese Welten stößt, in denen das ja alles perfekt zu funktionieren scheint.
Bei Julia würde ich sagen, sind diese Sehnsüchte total paradox, weil eigentlich, das fängt gleich im ersten Kapitel an, sehnt sie sich nach Verbundenheit. Sie geht raus, sie sieht dieses Kind im Garten, sie geht raus und spricht mit diesem Kind. Und gleichzeitig würde ich sagen, ist Julia jemand, der sich total ins Private zurückzieht. Also die kreist unglaublich um sich selbst, ohne das auch so richtig zu bemerken. Und damit zu tun haben natürlich auch diese Bilder, die sich ja eben sehr ums Private, ums private Reich, um das Haus, um die Familie. Also das ist ja fast schon eine Form von Abschottung, die da passiert. Und das ist tatsächlich eine paradoxe Situation, in der Julia sich befindet, dass sie sich einerseits vor Einsamkeit fürchtet und sich nach Verbundenheit sehnt, andererseits aber vieles dafür tut, um sich immer weiter ins Private zurückzuziehen.
Den sozialen Raum, in dem diese Frauen sich aufhalten, das Dorf, die Kleinstadt, davon erzählen sie auch. Aber was ich jetzt zum Schluss gerne noch ansprechen würde, weil ich das auch erzählerisch so interessant finde, denn diese Ausflüge in diese Instagram-Welten zum Beispiel, die gehen ja auch sprachlich in ihren Roman ein. Überhaupt ist der Roman aus so verschiedenen Textwelten zusammengesetzt. Also es gibt Instagram, es gibt auch die automatische Suchvervollständigung bei Internetrecherchen spielt auch eine Rolle, aber auch Gedichte zum Beispiel von Sarah Kirsch. Wie ist es denn zu dieser Begegnung so verschiedener Textwelten in Ihrem Buch gekommen?
Das ist mein Versuch, Gegenwart zu erzählen, würde ich sagen. Also die Gegenwart einer Figur, sei es Julia oder Astrid oder auch Elsa, die sich für mich aus verschiedenen Textformen zusammensetzt, also die sich alle so in dieses Gegenwartsgefühl einschreiben. Das kann dann eben eine Suche sein bei Google, die vervollständigt wird und unglaublich viele dramatische Assoziationsketten in Gang setzen kann, nur durch ein paar Begriffe oder auch Bilderwelten oder eben aber auch. Und das war mir auch im Hinblick auf Norddeutschland nochmal wichtig, dass über Norddeutschland schreiben ist ja auch kein referenzfreier Raum. Da ist ja so schon so vieles Schönes geschrieben worden und dazu gehört für mich vor allem Sarah Kirsch und deswegen muss sie durch diesen Roman auch hin und wieder geistern.
Und sogar am Anfang stehen, denn das Motto für den Roman oder wenn man so will, ein Motto ist ein Gedicht von Sarah Kirsch. Für den Roman Nebenan, den neuen Roman, das dritte Buch von Christine Bilkau. Der Roman erscheint morgen im Luchterhand Verlag. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Bilkau.
Ja, ich danke Ihnen.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Julius Ziegler und ich habe Der Marsianer von Andy Weir gelesen. Also es geht um einen Typ, der mit seiner Crew auf den Mars fliegt, in einer Expedition, die dann schief geht und er dann im Endeffekt ums Überleben kämpft und versucht, wieder vom Mars zurückzukommen. Und das Buch handelt eben davon, wie er es schafft, was er für Fähigkeiten hat, die er mitbringt und was er da hervorbringt, um wieder zurückzukommen. Geht so ein bisschen in Richtung Sci-Fi, aber es ist natürlich auch realistisch, weil es geht auch um die NASA und es könnte vielleicht ja auch irgendwann mal möglich sein, dass man auf den Mars fliegt und deswegen hat es auch einen gewissen Realitätsaspekt. Ich fand es sehr spannend, ich fand es sehr gut. Es gibt auch einen Film dazu. Das Buch ist aber natürlich wie in den meisten Fällen noch mal ein bisschen umfangreicher und ich kann es sehr empfehlen.
In Rottgau liest Julius Ziegler von Andy Weir den Roman Der Marsianer rettet Mark Watney. Übersetzt wurde das Buch von Jürgen Langowski. Es gibt eine Ausgabe bei Heine Taschenbuch für 10 Euro.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Ich war ja sehr begeistert vom jüngsten Roman der Schriftstellerin Judith Zander. Johnny ohne Land heißt der Roman. Und da bin ich jetzt umso gespannter auf ein neues Buch von Judith Zander. Das ist ein Band mit Gedichten. Im Ländchen Sommer, im Winter zur See heißt dieser Band. Und unser Lyrikexperte Nico Bleutger hat dieses Buch gelesen. Guten Tag, Herr Bleutger. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Im Ländchen, also beim Titel muss ich ja sagen, da zucke ich so ein bisschen zurück, weil dieses Im Ländchen, das klingt ja so ein bisschen niedlich, süßlich, ganz im Gegensatz zur Tonlage beim jüngsten Roman von Judith Zander. Was für einen Sound hat denn jetzt dieser Gedichtband?
Oh, es ist schon der, man könnte sagen, typische Judith Zander Sound, wie man ihn eben auch aus dem Roman, Sie haben ihn erwähnt, Johnny ohne Land kennt. Sie mischt ja immer verschiedene Sprechweisen. Das ist so ein vielstimmiger, ironischer, mal klingt der so ein bisschen ruppig, der Ton, manchmal ist er rhythmisch sehr hart. Das Gras ins Kraut schießen lassen, hört man zum Beispiel. Oder der erste Vers lautet, erst mal was rüberwachsen lassen und dann gibt es Schrot und Runzelkorn. Also das ist der Ton, der angeschlagen wird.
Und um es erstmal jetzt so landschaftlich in den Griff zu bekommen, wo liegt denn dieses Ländchen dieser Gedichte und wo die See?
Ja, das ist so ein bisschen verzwickt, wie immer bei Judith Sander. Im Ländchen Sommer, im Winter zu sehr heißt der Titel. Eigentlich würde man dann denken, im Ländchen im Sommer müsste es parallel heißen. Mhm. Und so leicht verschoben ist es eigentlich mit allen Momenten in diesem Gedichtband, auch mit den Orten. Man kann das so rekonstruieren als eine Landschaft irgendwo in Brandenburg, rund um das Städtchen Jüterbock, wo Judith Sander seit einiger Zeit lebt. Das ist dann so, man hat zum Beispiel eine Gedichtzeile, die ist so sinngemäß, na claro fahre ich mit, nach was reimt sich auf na gut. Und dann kann man sich auf die Suche machen. Es geht um ein Schlossfest und kann gucken, welcher Ort reimt sich auf na gut. Hat ein Schloss, das könnte Kaput sein, wahrscheinlich ist es aber Barut. Und so kann man sich diese Landschaft nach und nach erschließen. Das ist die eine und dann gibt es eine andere, das ist eine Boddenlandschaft. Wir sind also irgendwo an der Ostsee. Auch da könnte man vermuten, vielleicht ist es rund um das Städtchen Anklam bei Greifswald, wo Judith Sander aufgewachsen ist. Das ist aber offen, es gibt ja auch andere Boddenlandschaften. Jedenfalls an dieser Seelandschaft ist es immer eisig, winterlich und da wird eher zurückgeblickt. Und in den anderen Gedichten in Brandenburg, da ist es eher so eine Art Vergegenwärtigung, die wir finden.
Also die zwei Landschaften, jetzt schreibt der Verlag zu dem Band, es würde da auch um zwei Personen gehen in diesen Gedichten. Welche Rolle spielen die denn, diese beiden Personen?
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Gedichte so eine Art Erinnerung an eine Liebesgeschichte inszenieren. Also zwei, die haben sich gerade kennengelernt, die gehen eine Beziehung ein, durchleben Höhen und Tiefen. Es gibt auch Eifersucht, eine dritte Person spielt eine Rolle. Und am Ende, so scheint es, verlieren sie sich, vielleicht finden sie aber doch wieder zusammen. Das bleibt angenehm offen. Und dieses vagabundierende Paar, das erleben wir mal im Baumarkt, mal im Supermarkt, mal eben auf einem Schlossfest. Das Schöne ist, dass das Ganze aber nicht in der Luft schwebt, sondern in so eine Doppelbewegung eingelagert ist. Also es geht immer auch um die Landschaft und so kann man sagen, eigentlich ist das Kennenlernen der Liebenden immer auch ein Erkunden der Gegend. Man lernt die Pflanzen kennen, die Bodenschichten oder eben die verschiedenen Orte, die zwei Landschaftsräume, mit denen man es zu tun hat.
Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, dass diese Gedichte typisch Judith Sander auch so aus verschiedenem Sprachmaterial zusammengesetzt sind. Was ist das denn für Material, was da zusammenkommt?
Naja, erstmal ist es so, dass die Gedichte eigentlich immer durchlässig sind für Geschichte auch. Also es blitzen so Bilder aus der DDR-Geschichte auf, einmal quer durch die DDR, wie es mit einem bekannten Filmzitat heißt. Da sieht man dann zum Beispiel Erinnerungen an Tanzspartakiaden oder verbrämtes Retro-Material, wie es heißt. Also so eine Durchlässigkeit auf Geschichte hin. Dann hat Judith Sander dem Band Fotos beigefügt. Das sind so ganz merkwürdige Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die oft so eingedunkelt sind von auch Meereslandschaften, von Waldstücken, die auch so was leicht Idealisierendes haben, aber eben damit eine falsche Fährte ganz bewusst legen. Die Hauptperson ist aber Judith Sanders Sprache. Sie benutzt Lieder, also wirklich aus der Romantik, aber auch, und da wären wir wieder bei der DDR-Geschichte, Schlager, die reichen von Veronika Fischer bis zu Karat. Es gibt aber auch Connie Francis und Gianna Nannini zu entdecken. Es gibt Gedichtzitate, Walter von der Vogelweide, Sarah Kirsch kommt vor, dann haben wir Dialekteinsprengsel, berlinerisch platt, englische Formulierungen. Sie spielt sehr gerne mit Sprichwörtern. Und in so einer ganz eigenen Zitattechnik braut sie aus diesen ganzen Sprachmomenten gewissermaßen ihr ganz eigenes Judith Sander-Idiom zusammen.
Da würde ich jetzt nach all dem, was Sie bisher gesagt haben, denken, das sind wirklich richtig interessante Gedichte. Oder müssen Sie noch einen Widerspruch anmelden?
Es gibt so kleine Momente, wo ich mir dachte, das ist vielleicht ein bisschen überverdichtet. Da ist das so über Zitate ineinander gedrückt und die sind dann auch noch kursiv gehalten, dass man es manchmal nicht so ganz nachvollziehen kann. Und diese Gedichte wollen aber in dem Sinne verstanden werden, dass man ja diese Liebesgeschichte nachvollziehen kann. Dann gibt es so einen leichten Hang zum Karlauer, mehr Sieg als Liederlage oder die Ausrufezeichen werden zu Ausrufeleichen. Das muss man mögen, aber insgesamt habe ich den Band wirklich gerne gelesen und er lest zum Abschluss vielleicht einen kleinen Ausschnitt mal vor. Das sind immer sehr lange Gedichte, man kann nur Abschnitte lesen. Und das ist so ein kleiner Ausschnitt aus dem Gedicht Drift. Und da sieht man, wie schön Judith Sander Wissenschaftssprache und Dialekt zusammenbringen kann. Drift. Weißt du schon, dass wir in turbulenten Nordpol-Verlagerungszeiten leben? Jedenfalls magnetisch gesehen. Etliche Referenzmodelle mussten erst neulich vorzeitig angepasst werden. Dit gab's noch nie. Und der Grund ist unklar.
Ein Stück aus dem Band, ein kurzes aus dem Band Im Ländchen Sommer, im Winter zur See von Judith Sander. Im DTV-Verlag ist der Band erschienen mit 96 Seiten. 20 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unseren Rezensenten Nico Bleutke.
Ukraine lesen.
Erst jetzt verstehe ich endlich, warum mich bei unserer ersten Begegnung dein perfektes Ukrainisch so überraschte. Ich hätte es nie von dir erwartet, denn du gehst so selbstsicher durchs Leben, so zufrieden und selbstbeherrscht ist dein Auftreten, dass man gar nicht auf die Idee kommt, dass das eigentlich die Ausnahme ist. Nur wenige, die als nationalbewusste Ukrainer herangewachsen sind, haben diese natürliche, unverkrampfte Würde, die nur auf den ersten Blick leichtfüßig daherzukommen scheint, wie angeborene Grazie. Tatsächlich handelt es sich aber um die illusionäre Leichtigkeit eines Akrobaten, der jahrelang trainiert hat. In diesem Fall kann man mit vollem Recht sagen, generationenlang. Für so eine Leichtigkeit muss man wenigstens 3 oder 4 Generationen im Rücken haben, deren Rückgrat sich durch keinerlei Diskriminierung stauchen ließ. Doch das gibt es in der Ukraine praktisch nicht mehr. Eine aufrechte Haltung, die ist im Laufe des 20. Jahrhunderts unmöglich gemacht worden. Und woher sollte sie jetzt kommen?
Das war ein Ausschnitt aus dem Roman Museum der vergessenen Geheimnisse der ukrainischen Schriftstellerin Oksana Sobuschka. Der wurde übersetzt von Alexander Kratochwil und ist im Literaturverlag Droschel erschienen. Das war ein Stück aus unserer Reihe Ukraine lesen mit Gedichten und Romanauszügen von ukrainischen Autorinnen und Autoren. Wir schauen uns jetzt an, wie man die jüngere Geschichte der Ukraine besser verstehen kann mit Büchern aus der Ukraine oder über die Ukraine. Mein Kollege Martin Sander, der beschäftigt sich schon seit 30 Jahren hier in unserem Programm mit Literatur und Kultur aus der Ukraine und jetzt ist er im Studio. Guten Tag, Herr Sander.
Guten Tag, Herr Mayer.
Man muss ja sagen, dass die Ukraine lange Zeit gar nicht auf der intellektuellen oder emotionalen Landkarte bei uns war. Wie kam das denn bei Ihnen so früh schon Anfang der 90er Jahre, das Interesse an dem Land?
Ja, war es ursprünglich auch nicht und es kam dann plötzlich. Also ich habe ja nach dem Slawistik- und Germanistikstudium eine Zeit lang an einer ostpolnischen Universität in Lublin gearbeitet und da ist dann die Westukraine nicht mehr so weit gewesen und die Grenzen waren auch überschreitbar in der Gorbatschow-Ära. Und Westukraine heißt in dem Fall eben ein Landstrich mit einer Vielvölkertradition, der ja zwischen den Weltkriegen auch mal zu Polen gehört hat, diese Region und auch andere Regionen, aber Ostgalizien auch bekannt mit der Hauptstadt Lemberg auf ukrainisch Lviv oder Lviv. Das ist eben das Zentrum und dann habe ich 1992 da einfach so ein Postdoc-Aufenthalt gehabt und da wurde mir auch auf einmal klar, es geht hier nicht nur um die Vielvölkerkultur mit jüdischer, mit polnischer und deutschsprachiger Literatur, sondern es geht auch um die Ukrainer und die haben auch eine ganz interessante Tradition und eine Entdeckung und zugleich kam eben natürlich auch auf mich zu, dass es auch eine Gegenwartsliteratur, also damals Gegenwartsliteratur gibt.
Die und wen haben Sie da entdeckt aus der Gegenwartsliteratur?
Ja, also einer der ersten, der mir da auch aufgefallen ist, ist natürlich Juri Andruchowitsch, auch bei diesem Aufenthalt, aber da möchte ich noch was dazu erzählen aus Berlin, als ich dann wieder in Berlin war Anfang der 90er Jahre, da gab es mal eine Veranstaltung zur eine sogenannte Biennale der kleineren Sprachen Thema Ukraine. Und da waren die wichtigsten Autoren, ich glaube, es waren Dutzend an der Zahl, auf ein Podium in Berlin versammelt und im Publikum saßen, glaube ich, 8 Leute. Das waren 4 Journalisten und vielleicht 4 so ausgesprochene Ukraine-Spezialisten. Und da kann man sehen, wie das eben damals war mit dem Interesse der Ukraine. Vielleicht noch ein kleines Beispiel. Juri Andruchowitsch, wir haben ihn kurz schon erwähnt. Der war ja schon in der Westukraine. Er kommt eben auch aus dieser galizischen Ukraine. Die Ukrainer sagen Halitschena. Der war da auch schon bekannt. Aber in Deutschland war er ausschließlich verlegt in einem ganz kleinen Eigenverlag. Also seine große Zeit stand ihm noch bevor in Deutschland.
Die kam ja dann, heute ist er einer der bekanntesten Autoren aus der Ukraine bei uns. Welches seiner Bücher würden Sie uns denn jetzt in dieser Situation, die wir haben mit dem russischen Angriff auf die Ukraine, welches seiner Bücher würden Sie uns da empfehlen?
Ja, das ist für mich die Qual der Wahl. Aber wenn ich jetzt historisch nochmal nachdenke, dann würde ich sagen, eindeutig, ich würde jetzt zu einem Essayband greifen, der auf Deutsch 2003 erschienen ist und der den Titel trägt »Das letzte Territorium«, bei Suhrkamp zu erschienen und auch noch als Print on Demand zu haben. Und das sind kulturgeschichtliche und politische Überlegungen von Juri Andruchowitsch aus den 90er Jahren und um die Jahrtausendwende. Und da geht es eben um diese Frühzeit der unabhängigen Ukraine, also seit 1992. Und ja, was macht er da, der Yehudi Androwitsch? Er kämpft sehr stark mit sich selbst. Wie soll er sich nun eigentlich zu diesem Vielvölkererbe seiner Region, der Westukraine, Ostgalizien, früher zu Polen gehörig, zur Habsburger Monarchie, interessiert ihn das eigentlich? Provoziert das einen? Stört es ihn vielleicht bei der Ausbildung sozusagen seines eigenen literarischen, ukrainischen Bewusstseins? Und das ist interessant. Er schwankt da sehr, aber er mokiert sich in diesen Texten auch sehr stark über die anderen Teile der Ukraine, also die weiter östlichen gelegen, streut Zweifel, dass das Projekt also so einer unabhängigen, demokratischen Ukraine, wie es ihm damals schon vorschwebt, ob das überhaupt möglich ist, das zusammen zu realisieren mit den östlicheren Landesteilen. Ja, das ist eben alles 20 Jahre her. Inzwischen ist eine ganze Generation neu aufgewachsen von Ukrainern. Es hat die Orange Revolution gegeben, dann 2004, 2013 dann den Euromaidan mit dieser Revolte gegen die Abhängigkeit von Russland und Hinwendung nach Westeuropa in Kiew, also in ganz anderen. Die Westukraine ist vielleicht in den politischen Umwälzungen gar nicht mehr so wichtig gewesen. Aber gerade das ist interessant, hier nochmal den Kontrast zu erfahren, finde ich.
Und wenn Sie jetzt sagen, eine neue Generation gibt es inzwischen, heißt das auch, dass da auch anders auf die ukrainische Geschichte geblickt wird, als Sie das gerade bei Yehudi Androwitsch beschrieben haben?
Ja, absolut. Also das wäre jetzt erstmal in Bezug auf Literatur. Da kann man ja sagen, da sind ja viele junge Autoren, die eben aus ganz anderen, Regionen der Ukraine kommen. Aber vor allen Dingen ist sozusagen diese Besonderheit der Westukraine in der ukrainischen Literatur auch sozusagen als Zentrum der ukrainischen Sprache historisch, während man in anderen Teilen noch mehr Russisch gesprochen hat oder jedenfalls Russisch und Ukrainisch, ja, stärker eigentlich Russisch. Das alles hat sich eben in dieser Generation verändert. Und was sich auch verändert hat, Herr Mayer, ist natürlich der Blick auf die Geschichte der Ukraine in den vergangenen 20 Jahren.
Was hat sich denn da verändert? Können Sie uns das mal an einem Beispiel illustrieren?
Ja, also ich könnte es, wenn wir jetzt über Geschichtsbücher über die Ukraine sprechen, also wissenschaftlich grundierte, aber auch spannend erzählte, da fällt mir ein sehr, sagen wir mal, auch in seiner Wirkung wichtiges Buch von Timothy Snyder ein, das heißt die Bloodlands, es ist 2010 im Original erschienen und dann in vielen Ländern wahrgenommen worden. Und da geht es eben um die Ukraine als Opfer der totalitären Herrschaften, also vor allen Dingen des Naziterrors im Zweiten Weltkrieg, aber auch um die Ukraine als Opfer der Gewaltherrschaft der Sowjets. Und das bezieht sich eben nicht auf den Westen, sondern das bezieht sich auf den Teil der Ukraine, der nach 1917 zur Sowjetukraine wurde. Ich muss bei Timothy Snyder und den Bloodlands dazu sagen, die Ukraine ist nicht sein einziges Thema, aber es ist ziemlich wichtig und dort vertreten. Und er beschreibt eben, wie in der Ukraine während des Zweiten Weltkriegs bis zu 7 Millionen, sehr grob geschätzt, Opfer zu verzeichnen waren des Krieges, einschließlich der ermordeten Juden. Also er zeigt die Ukraine als Opfer. Und das ist besonders wichtig, weil vorher, wenn man immer nur von außen auf den Westen der Ukraine, also auf diese habsburgische Ukraine in Anführungszeichen geschaut hat und auf das polnisch-ukrainische Grenzland, dann wurde immer wieder eigentlich zum Thema, wie stark Ukrainer mit Nazi-Deutschland kollaboriert haben, wie sie auch am Holocaust teilgenommen haben. Da ging es immer um diese nationalistischen Bewegungen. Das hat auch die polnisch-ukrainischen Beziehungen sehr belastet. Und das kam aus Deutschland rüber.
Das ist ja auch das, was sich Putin jetzt sehr zunutze macht in seiner Propaganda. Ne?
Genau, das ist das, was jetzt sozusagen aus russischer Propaganda wieder erscheint, was vielleicht einen kleinen, wahren Kern, aber einen ganz geringfügigen hat. Und insofern sind solche Bücher wie die Bloodlands von Timothy Snyder sehr wichtig, weil sie die gesamte Ukraine zeigen, den Westen, den Osten, das Zentrum und zeigen, wie dieses Land gelitten hat, vor allen Dingen ja dann auch nicht nur durch die Deutschen, sondern auch die extremen Hungersnöte, denen bis zu 4 Millionen, da gibt es auch wieder unterschiedliche Schätzungen, 4 Millionen Menschen Anfang der 30er Jahre bei der Zwangskollektivierung zum Opfer gefallen sind. Und ja, das ist eben nicht nur einfach eine Misswirtschaft und eine falsche Politik von Stalin gewesen, sondern das zeigt Snyder, das war auch ein Versuch, und zwar ein gelungener Versuch, die Ukraine als eigenständige Nation, als eigenständiges Land mit besonderen Traditionen und Strukturen, zum Beispiel auch dieser landwirtschaftliche Reichtum, die privaten Bauern zu zerstören, zu vernichten.
Das ist der, was ich kenne oder was viele kennen als Begriff des Holodomor, also die These von einem gezielten Völkermord an den Ukrainern eben durch Hungern in der Sowjetunion in den frühen 30er Jahren.
Genau. Also dieser Begriff Holodomor ist auch so ein bisschen umstritten. Snyder benutzt ihn, soweit ich das sehen kann, vermeidet er diesen Begriff. Es gibt aber zu diesem Thema, und da kommen wir jetzt auf ein weiteres Sachbuch, eben die sehr wichtigen und auch ja, viel gelesenen Forschungen von der US-amerikanischen Wissenschaftlerin und Publizistin Anne Applebaum. Und die hat sie 2017 vorgelegt unter dem Titel dem deutschen Titel jetzt in der Übersetzung, Der rote Hunger, Stalins Krieg gegen die Ukraine. Und sie beschäftigt sich mit diesem Thema dann dem Holodomor oder dem Mord durch Hunger und dem Versuch eben dadurch auch die Ukraine als eigenständiges Gebilde einfach in die Knie zu zwingen. Sehr viel genauer auf vielen hundert Seiten und im Übrigen behandelt sie eben die Unterdrückung der Ukraine durch die Sowjetherrschaft seit 1917. Und dann geht es bei ihr natürlich auch um die Nachwirkungen, also um die geschichtspolitischen Debatten. Was ist eigentlich, wie muss man heute dieses Verbrechen Holodomor wahrnehmen? Ist das ein Genozid im Sinne von Raphael Lemkin an den der diesen Begriff ja ausgearbeitet hat, an den Ukrainern? Ist das sozusagen, kommt das schon in die Nähe des Holocaust? Das ist natürlich eine sehr brisante Diskussion. Auch das ist da nicht ausgespart bei Anne Applebaum und der Rote Hunger. Und das finde ich ein historisches, sehr aktuelles und ein sehr gut geschriebenes, auch immer wieder berührendes Geschichtsbuch über die Ukraine.
Drei Bücher, die in die Geschichte der Ukraine führen, in die jüngere Geschichte von Anne Applebaum, Timothy Snyder und Juri Andruchowitsch. Martin Sander hat uns diese Bücher vorgestellt. Ganz herzlichen Dank dafür. Und Hinweise auf diese Titel finden Sie auch hier.
Die Lesart im Internet. deutschlandfunkkultur.de/lesart